Dental Insider, der Business Talk mit Victor Chaillet.
Willkommen zur heutigen Folge mit Denise. Hallo Denise. Und zwar sind wir hier heute beim Dental Insider mit Denise Hoffmann, Gründerin vom Dentalleitwerk, berät Zahnarztpraxen und zahnärztliche Organisation, Führung und Abrechnung sind deine Themen, Denise. Ganz praxisnah schreibst du dir auf die Fahne, ganzheitlicher Ansatz, unterstützt du dein Team oder das Team, schaffst Strukturen, Abläufe und optimierst auch anhand digitaler Lösungen. Willkommen zu uns im Podcast.
Ja, herzlichen Dank, Victor, dass ich heute Teil dieses Podcasts sein darf. Da freue ich mich sehr drüber.
Habe ich dich richtig vorgestellt, Denise, oder das willst du das nochmal in deinen eigenen Worten fassen, was du machst?
Ja, also wie ich heiße, wissen ja jetzt alle. Ich bin halt Gründerin vom Dentalleitwerk und bin seit über 30 Jahren dabei. Also ich bin schon eine von den älteren Semestern, wortwörtlich. Aber immer noch mit Spaß in der Branche und ich liebe alles, was mit Dental zu tun hat. Und entsprechend komme ich in den Wurzeln auch tatsächlich aus der Praxis. Das heißt, ich habe das Ganze mal gelernt. Ich habe auch tatsächlich am Stuhl gearbeitet. Ich habe an der Rezeption gearbeitet. Ich habe in größeren Konstrukten gearbeitet. Das heißt, das Praxiswissen ist hier einfach vorherrschend und das ist das, was mich auch menschlich einfach ausmacht. Das heißt, ich weiß, wovon auch Inhaber und auch das Team natürlich letzten Endes reden. Ganz großes Augenmerk lege ich auf das Thema Agilität in der Praxis. Das heißt, wie arbeite ich mit meinem Team sozusagen, wie befähige ich mein Team in den täglichen Prozessen und das macht einfach unheimlich viel Spaß.
Denise, das ist ein neues Projekt, glaube ich, oder ein neues Startup, kann man schon fast sagen, Dentalleitwerk. Seit wann gibt es euch und was würdest du sagen, was macht ihr anders als andere oder kann man da durchaus einfach mehr vom Gleichen machen, einfach besser?
Und wir sind noch ganz frisch. 1.9., ganz, ganz frisch. Cool. Auch wenn ich nicht mehr ganz frisch bin.
hey, ja, das hast du gesagt.
Das ist kein Problem. Was machen wir anders? Ja, ich würde sagen, die Praxisexpertise ist einfach das, was es ausmacht. Also der Unterschied ist einfach dieses sehr praxisnah. Wir wissen, wie es sich anfühlt, am anderen Ende zu sitzen und diese Tätigkeiten tagtäglich ausüben zu müssen. Wir haben das selber gemacht und entsprechend ist das einfach wirklich etwas, was in unserem Alltag eingezogen ist und was wir verkörpern und was wir auch tatsächlich mitnehmen in die Praxen, um sie dann auch adäquat beraten zu können.
Cool. Und die Phase, in der reinkommen, Denise, ist es ganz zu Beginn für Gründung oder ist, wenn alles schon irgendwie chaotisch, maximal 10 Leute da kopflos rumrennen?
Alle Phasen tatsächlich. Also eine Herzensangelegenheit ist tatsächlich die Gründungsweise, die Übernehmerpraxis, weil wie wir eigentlich wissen, eine Praxis, die übernommen wird mit einem alten Mitarbeiterstamm, da kracht es ganz gerne mal. Ich sag mal, diesen Prozess schon im Vorfeld zu begleiten in der Gründung, das ist so eine Herzensangelegenheit von mir, weil ich glaube, wir können uns viele Dinge vermeiden, wenn wir planerischer auch an die Personalstrukturen herangehen. Nichtsdestotrotz bedienen wir natürlich das Ganze auch, wenn die Hütte kocht und das Problem schon da ist und schauen dann mit dem Praxisteam gemeinsam hin, wie wir sozusagen die Prozesse optimieren können.
Es ist mega spannend, Denise, weil diese Frage, übernehme ich eine Praxis versus gründe ich eine Greenfield, also selbst von Beginn auf, die ist eine Frage, die wir immer wieder halten von jungen Gründern. Und ich kann sie nicht so wirklich gut beantworten. Also man könnte meinen, eine Praxis zu übernehmen, müsste doch eigentlich einfacher sein, weil Gerätschaften sind schon da, Räume sind schon da, die Hypothek kann man übernehmen, das Geräteleasen kann man übernehmen, sogar die Prozesse und die Leute im Zweifel übernehmen Patientenstamm ohnehin. Aber der Teufel lebt im Detail. Und was sind diese Detailfelder, Denise?
Naja, die Detailfälle sind, dass der junge Zahnarzt, der frisch von der Uni kommt oder vielleicht aus irgendeiner Praxis, wo er natürlich auch schon so ein bisschen Praxis-DNA aufgenommen hat und ein bisschen Ideen mitbringt, wie er seine Praxis führen will. Zum einen, der sucht sich natürlich Mitarbeiter, die zu seinem Mindset passen. Die Mitarbeiter, die er aber in der Praxis übernimmt, passen natürlich zum Mindset des Praxisabgebers. Und das kann am Anfang meistens noch ganz schön aussehen. Hier sind häufig Ängste mit verbunden, Sorgen der Mitarbeiter, gerade der alten Mitarbeiter. Das hat auch ein bisschen was mit Wertschätzung zu tun, dieser langjährigen Tätigkeit. Also wenn wir jetzt gerade auf den ländlichen Bereich mal blicken, da haben wir ja Praxen, die sind wirklich alt eingesessen. Die Patientenstämme sind alt eingesessen. Die haben ein Gesicht zum Patienten, die kennen jeden. Und das ist eine ganz wertvolle Rolle an dieser Stelle. Aber wenn ein Praxisinhaber natürlich sagt, Mensch, ich will jetzt in die Digitalisierung zum Beispiel, ich möchte gerne etwas verändern. Ich möchte das, was hier jetzt in der Vergangenheit war, nicht schlecht reden, aber ich möchte Dinge verändern. Ich möchte einfach, dass hier in Zukunft anders laufen. Dann fängt das Problem manchmal an. Und ich sage mal, dieser Prozess muss einfach begleitet werden. Solche Umstellungen, solche Transformationen sind ein ganz großes Thema. Und ich erlebe immer wieder, dass sie halt nicht begleitet werden. Dass gerade in dieser Praxisübernahmephase das eigentlich nie ein Thema war, über das Personal mal zu reden. Ich stelle mir jemanden ein, ich habe vielleicht auch eine ungefähre Idee, wen ich haben will und was ich ausgeben will. Aber ein Konzept dahinter, das gibt es ganz selten. Und darauf kommt es letzten Endes schon in der Startphase an, sich auch hier genaue Visionen zu schaffen und Ideen zu schaffen. Was möchte ich eigentlich für Mitarbeiter haben? Was möchte ich, wo sollen die hin? Wo will ich sie hin entwickeln? Wie möchte ich meine Praxis führen? Möchte ich sie sehr kooperativ führen zum Beispiel? Möchte ich in Du-Form unterwegs sein, was ja heute ganz viele sind? Möchte ich das lieber nicht? All diese Dinge gilt es am Anfang zu klären und sich für sich sozusagen einen Maßnahmenplan zu erarbeiten, wie ich mit solchen Situationen umgehen möchte.
Kann Denise vielleicht ein paar Beispiele machen, wo in denen es in der Vergangenheit zu Problemen geführt hat? Weil eigentlich das Wort, was mir in den Sinn kommt, ist ja Kultur. Das haben wir so in unserer Startup-Welt ja auch. Und zwar, dass wir im Interviewprozess auch die Kandidaten schon auf Kultur prüfen. Und Kultur ist halt sehr so individuell, ne? Jedes Unternehmen hat eine eigene Kultur. Und was mich interessieren würde, ist Kultur im Kontext Zahnarztpraxis. Was heißt das genau? Und hast du irgendwo so ein Beispiel gesehen, wo sie nicht funktioniert hat wegen der Kultur? Weil ich bin nicht sicher, dass für jeden Zuhörer es so glasklar ist, ja, Du-Form, Sie-Form, ja, das ist schnell gelöst in 5 Minuten. Was müssen da wir noch viel irgendwie in der Workshop draußen machen?
Ja, aus der Du- und Sie-Form, glaube ich, muss man tatsächlich nicht unbedingt einen Workshop machen. Aber ich sag mal, sich kennenlernen und ein gemeinsames Miteinander zu werden. Also ich sag mal, nicht nur 2 Teams zu haben, sondern tatsächlich auf Dauer ein Team, ist an der Stelle einfach ganz, ganz wichtig. Und ich sag mal, was ich kennengelernt habe, ist genau das. Das heißt, so eine Praxis wird übernommen. Es sind häufig Mitarbeiter da, die sehr stetig und ständig ihren Job tun, sehr zuverlässig. Als Beispiel zum Beispiel in dem Fall, wo ich dran denke, war es eine Assistenz. Die ist untergegangen in diesem ganzen Wechsel. Sie war sehr ruhig, sie war nicht diejenige, die jetzt immer mit dem Finger sozusagen gleich den Finger gehoben hat, wenn sie was gestört hat. Das heißt, sie hat viele Dinge erstmal hingenommen und hat gesagt, ich warte erstmal ab. Es sind aber auch Dinge gar nicht thematisiert worden an der Stelle. Und durch dieses Nicht-Fragen und am anderen Ende nicht thematisieren, ist dieser Knoten im Bauch immer größer geworden. Das heißt, das Problem wurde immer großer Frustration war da und irgendwann waren auch unterschwellig Teamprobleme da. Das heißt also, in dem Fall gab es eine neue First Lady, nenne ich sie einfach mal. Das heißt, es gab eine Kollegin an der Rezeption, die gewisse Prozesse an mit neuen Ideen und neue Produkte einführen sollte und so weiter. Sie hat im Prinzip ihre Mitstreiter, die schon langjährig da sind, einfach nicht mitgenommen auf dieser Reise. Und das führt dann einfach zu Streitigkeiten. Und das merkt man im Alltag einfach, dass Spannungen da sind, dass es quasi manchmal Streitereien zwischen dem Team gibt, dass Dinge nicht abgesprochen werden. Dass jemand tatsächlich auch darüber nachdenkt, vielleicht zu gehen und im Extremfall die Praxis hinterher zu verlassen, weil er sagt, es ist vielleicht doch nicht meine Welt. Und dann haben wir aber Mitarbeiter und das wird zu einem Problem, die ja vielleicht schon 20 Jahre da in so einer alten Praxis beschäftigt sind, die gehen nicht mehr. Die wollen diese Praxis nicht mehr verlassen. Sie wollen nicht mehr in etwas Neues hinein, weil es bedeutet natürlich, sich nochmal verändern. Und das ist eine ganz, ganz extreme Umstellung. Und da braucht es auch mal einfach persönliche Gespräche, ich sag mal Auge zu Auge mit diesem Menschen oder auch eine Dreierkonstellation, um solche Knoten zum Platzen zu bringen. Ne? Das muss in der Teamsitzung immer wieder thematisiert werden. Und ja, vielleicht auch teambildende Maßnahmen an der Stelle, einfach damit sie es ein bisschen leichter haben, zueinander zu finden und den anderen Menschen kennenzulernen, wie er eigentlich tickt.
Ich habe dieses letztes Wochenende noch darüber gesprochen, über das Thema Kultur, weil wir sind bei Roger auch immer wieder in einem kulturellen Wechsel und haben auch sehr unterschiedliche Leute bei uns. Also einerseits Entwickler, die wollen Ruhe, mehr introvertiert, als jetzt zum Beispiel so ein Vertriebsmitarbeiter, der will Action und Fun. Ja. Und Fun heißt für jeden halt irgendwie was anderes. Ne?
Ja.
Da habe ich mich mit ein paar Gründern also zusammengetan und einfach deren Meinung mir auch angehört. Und so die Frage, die im Raum war, was ist denn, also Kultur, da kennen viele so, ja, da suchst du dir 4 nette Worte aus und klebst sie auf die Wand und dann so, keine Ahnung, proaktiv und Spaß und Team, ein Team. Und ich habe mich immer so, wo kommen die Worte her? So, kann ich irgendwelche 4 schöne Worte nehmen oder spielt es eine Rolle? Und da hat ein Gründer gesagt, ja, Victor, am Ende des Tages musst du dir doch Folgendes überlegen. Wie arbeitest du denn gerne und was für Verhaltensweisen würdest du gerne in deinem Team sehen, damit du in einem Sweet Spot operieren kannst? Und wenn ich als Zahnarzt dann auf das Thema hingehe, belege ich mir, ja, was bin ich denn für einer? Habe ich gerne, wenn die Sachen einfach voneinander laufen? Oder halte ich gerne den Finger drauf bei wichtigen Entscheidungen? Oder halte ich gerne den Finger drauf immer bei jeder? Oder will ich es gerne möglichst laut oder möglichst leise? Oder soll jeder für sich arbeiten? Oder einfach, was mag ich gerne? Und was sind Verhaltensweisen, die damit dann hergehen von meinem Team? Und daraus leitet er dann seine Visionssätze ab. Also zum Beispiel, das Team soll halt irgendwie sehr proaktiv sein, soll heißen, Entscheidungen bis zu diesem Budget können auch selbst getroffen werden, heißt aber auch, wenn Fehler passieren, kein Problem, braucht aber eine verantwortliche Person, damit man diesen Fehler nicht nochmal macht. Solche Sachen. Und dann werden so ein Haufen so kleine Subpunkte abstrahiert davon. Und er macht das dann so, dass er jeden Freitag eine kleine Sitzung macht. Und in dieser Sitzung hebt er einen Punkt hervor, ein Beispiel der Woche hervor, wo eine Person genau sich so verhalten hat, wie eben auf diesem Papier aufgeschrieben, in dem Fall proaktiv. Ja, die Susanna, super Beispiel, hat am Dienstag, als dieser Patient nicht gekommen ist, keine Ahnung, die Mama noch erreichen können und ich schieße mich tot. Irgendwas. Und das ist ein cooles Beispiel für, wie wir uns verhalten sollen, gemäß hier unsere Constitution, hier unser Doc-Set mit unseren 4 Sätzchen. Genau, das habe ich gesehen, was super funktioniert. Und ja, das Vorleben natürlich, ne? Das ist das andere.
Ich glaube, es fängt schon davor an. Das heißt, schon bei der Visionsfindung. Also das heißt, wenn du eine Vision hast als Praxisinhaber, ist das schön. Wenn dein Team das aber nicht trägt, hilft dir das Ganze gar nichts am Ende. Das heißt, diese Vision sollte im Idealfall, natürlich solltest du eine Idee haben, wo du hin willst als Gründer, das musst du, und einen gewissen Rahmen stecken. Aber letzten Endes solltest du diese Vision und die Leitsätze, ich sag mal, die ihr euch auf die Fahne schreibt oder die Praxis sich auf die Fahne schreibt, die sollte das Team mitentwickeln dürfen. Mhm. Und dann habe ich eine Identifikation mit der Sache und dann kann das Ganze auch zum Leben sozusagen erweckt werden. Wenn ich aber etwas einfach von oben aufobturiere, dann habe ich an der Stelle vielleicht ein Problem. Das muss nicht so sein, aber in vielen Fällen ist es tatsächlich so. Es wird einfach nicht gelegt. Ne, es landet in der Schublade. Ich hole es dann vielleicht mal raus. Ich hebe jemanden hervor, der vielleicht irgendetwas gut gemacht hat. Ja, aber wenn die anderen, ich sag mal, von 10 Leuten einer etwas gut gemacht hat und die anderen 9 können sich mit der Sache gar nicht wirklich identifizieren, dann wird das Ganze schwierig. Und das führt zu Unzufriedenheit, zu fehlender Motivation und auch natürlich dann hinterher nicht zur Umsetzung von verschiedenen anderen Prozessen, die man vielleicht erreichen will. Das heißt, eigentlich fängt der ganze Step früher an, und zwar Interaktion immer wieder mit deinem Team, gemeinsam mit der Gruppe. Geh in die Gespräche, investiere hier tatsächlich Zeit und nehme dir Zeit für den Menschen, der sozusagen diesen Job macht. Ne, das hat was mit Wertschätzung auch zu tun, hinzuhören. Und wir können davon ausgehen, dass jeder, auch der Auszubildende, eine Meinung zu diesem Thema hat, wenn man es ihnen erlaubt, sie kundzutun.
Okay, das ist super spannend, weil das Thema wird das ja gerne auch nach hinten gepackt. Ne? Also hilft jetzt auch nicht beim Umsatz und bei der Kostenreduktion auch nicht. Und überhaupt habe ich noch ein Tagesgeschäft. Vision, hier Kultur, Mission, Fugazi, Fugazi, denken sich viele, packe ich in den nächsten Monat, dann nochmal einen Monat, dann nochmal nächstes Jahr.
Ja, richtig.
Fehler haben wir auch gemacht. Wir sind daran heute noch, den zu korrigieren, weil das ist einfach, am Ende des Tages haben wir nur 24 Stunden. Und ich muss sagen, das ist ein wichtiger Fehler, weil die Mitarbeiter, die happy zu machen, also glückliche Mitarbeiter zu haben, heißt, man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und wenn man dann noch zwischenzeitlich neue Mitarbeiter dazu nimmt, nehmen sie sich natürlich ein Beispiel an dem, was schon ist. Und wenn man das nie definiert hat und es ein reines Zufallprodukt ist, dann tut man sich einfach unglaublich schwer, das nochmal zu ändern danach. Also cooler Input und auch Reminder an mich selbst, Denise. Also vielen Dank dafür.
Ja, gerne.
Okay. Zurück zum Thema. Ja, jetzt haben wir eine kleine Parabel gemacht. Zurück zum Thema, wenn ein Gründer auf dich zukommt und sagt, was soll ich jetzt machen? Kaufen, also übernehmen oder von vorne starten? Was ist so dein mentales Konstrukt, wo du ihn entlang führst oder sie entlang führst?
Wenn ich mir darüber bewusst bin, was mich erwarten kann, dann finde ich, eine Übernahme kann ein Vorteil sein. Zum einen übernehme ich ja auch den Patientenkreis. Zum einen wird ganz häufig der Behandler ja manchmal auch noch mit beschäftigt. Das ist ja auch sehr häufig anzufinden. Das kann auch ein Vorteil sein. Es kann aber auch, je nach Mindset des Übernehmers sozusagen, von Vorteil sein zu sagen, nee, ich lasse das Ganze und ich fange tatsächlich neu an und ich baue mir eine komplett neue Praxis auf. Es kommen ja so viele Aspekte dazu. Das können die Räume sein. Sind sie überhaupt tragfähig für die Zukunft? Sind sie ausbaufähig und so weiter? Da sind so viele Aspekte, die berücksichtigt werden müssen. Habe ich eine Zimmerreserve? Na, also wie groß will ich eigentlich werden? Was für eine Praxis bin ich eigentlich? Bin ich eine Einzelpraxis? Will ich eine Zweimannpraxis sein und. Da sind so viele Fragestellungen, die im Endeffekt hier berücksichtigt werden müssen, dass man hier nicht ganz genau drauf antworten kann. Aber der Tipp ist, wenn ich mir im Vorfeld tatsächlich über meine eigenen Ziele bewusst werde, was ich will, wo ich hin will, wo sehe ich mich in 5 und in vielleicht auch in 10 Jahren mit meiner Praxis, dann kann ich daraufhin auch eine Entscheidung treffen, ob eine Praxisübernahme an der Stelle sinnvoll ist. Ich glaube aber, das wird sehr selten gemacht und es wird als der einfache Weg gesehen, der ist es Ausrufezeichen nicht immer. Es sei denn, ich plane vernünftig, dann kann er auch ein einfacher Weg werden letzten Endes.
Und so ein Planungsworkshop mit dir, Denise, reden wir hier von einem Tag, einer Woche, einem Monat. Kannst du mir so eine Eurozahl hinter so einer Zeit packen?
Ja, das ist so ein Prozess. Das heißt also, wenn man sich mit jemandem zusammensetzt, also lassen wir das Team jetzt mal noch aus dem Ferien in dieser Phase, da gibt es ja noch nicht wirklich ein Team, dann sind das einzelne Termine, wo man sich einfach zusammensetzt und eine Matrix erstellt und sagt, okay, was wünschst du dir eigentlich für dein Leben? Da gehen wir auch ein bisschen ins Private natürlich. Das heißt, was wünscht derjenige sich privat? Wo steht er eigentlich auch jetzt privat? Ich habe eine Praxis erlebt, der Behandler kommt immer zu spät, immer jeden Morgen, ne? Also es ist ein großes Thema und sagt, naja, ich muss meine Kinder wegbringen, weil meine Frau noch studiert. Ja, da muss die Praxisbedürfnisse an diese Situation angepasst werden. Und das muss man vorher, ich sag mal, sich Gedanken drüber machen, wie die Praxis sozusagen organisiert ist. Und all das kann man sozusagen in einzelnen Step machen. Das kann recht schnell gehen, wenn wir da rein investieren und können sagen, wir treffen uns ein Wochenende sozusagen und nehmen tatsächlich alles unter die Lupe. Das ist aber dann auch sehr anstrengend. Und ich sag mal, bei ganz vielen Zahnärzten ist es hilfreich, das in einzelnen Step zu machen. Ich sag mal, so 3 Monate immer mal wieder sich zu treffen und dann auch die Zeit zu geben, über das, was wir besprochen haben, nachzudenken. Das auch mit in die Familie zu nehmen, zur Ehepartnerin zum Beispiel oder zur Freundin und so weiter. Alles, was da so dran hängt, weil das ist eine Entscheidung fürs Leben, die hier getroffen wird. Und da sollten wir niemanden sozusagen außen vor lassen, wenn wir sozusagen ja auch noch ein Umfeld haben, ne? Was das Ganze tangiert, wenn wir tatsächlich jetzt in die Praxis gehen und tatsächlich vielleicht auch mal Zeiten haben, in denen es sehr stressig ist. Ne? Und ich vielleicht lieber morgens auf der Matte stehen müsste.
Wir haben junge Gründer gesehen, die mit der Praxis gestartet sind, zu zweit oder dritt oder wie auch immer, und dann schnell gemerkt haben, so ein Jahr später, so, oh, Victor, ich weiß es nicht, ich kümmere mich um irgendwie welche Server, um Marketing, Webseite, das, jenes, ich steuern, ich habe mir das ganz anders vorgestellt, und plötzlich so ist dieser Traum gar kein Traum mehr, sondern eigentlich ein Albtraum. Und ich wundere mich, was hätten diese Gründer alles machen sollen? Liegt es am Beruf? Liegt es am Setup? Liegt es am unternehmerisch tätig sein?
Ich glaube, dass das Bewusstsein für was bedeutet es, ein Unternehmer zu sein, ganz häufig nicht klar ist. Auch was bedeutet es zu wissen, ich muss in die Finanzierung rein zum Beispiel. Was bedeutet es, ich sag mal, jeden Monat dafür für gewisse Dinge zu bezahlen. Und das ist ein emotionaler Ballast, den ich da mitnehme. Ich habe hohe Personalkosten, die bedient werden wollen. Ich komme mit meinem Team vielleicht nicht in die richtige Richtung, in die ich eigentlich wollte, weil ich vielleicht diese Strukturen nicht geschafft habe. Das heißt, wir bleiben immer wieder bei dem Punkt, eine saubere Planung mit Kollegen in den Austausch gehen, mit Kollegen, die diesen Weg schon gegangen sind, die das gemacht haben. Da gibt es ganz viele tolle, die auch tatsächlich viele Podcasts darüber drehen, sich das auch einfach mal anhören, wie steinig das Ganze werden kann und sich bewusst darüber werden, ob ich diesen Schritt gehen will. Und dann für mich letzten Endes eine Planung aufstellen. Wenn ich mit mehreren agiere, müssen auch Verantwortlichkeiten festgelegt werden. Es muss klar sein, wer ist hinterher für was zuständig. Also lassen wir diese ganze Steuerschiene und das alle rechtliche mal außen vor. Das ist nicht meine Baustelle an der Stelle. Aber ich muss mir trotzdem Gedanken darüber machen, wer macht was. Wer teilt zum Beispiel Personal ein? Wer führt denn mal ein Personalgespräch, wenn was ist? Wer macht ein Kündigungsgespräch? Wem liegt das Ganze zum Beispiel, solche Dinge zu tun? Und sie dürfen auch wieder, sind wir wieder bei Wertschätzung, wertgeschätzt werden, wenn jemand das macht. Das ist nicht weniger wert wie die Behandlung am Patienten, denn sie dient letzten Endes der ganzen Unternehmung, dass das Ganze hinterher funktioniert und auch eine gute Außenwirkung bekommt.
Die Option bleibt ja auch noch da, sich einer Kette anzuschließen. Ja, es gibt ja so Konzepte, da behält die Kette, ich weiß nicht, 10% ein, so eine Praxis. Und ansonsten ist man Unternehmer, aber man hat so einen Shared-Service-Gedanke. Man muss nicht jede Leistung mehr sich selber aufbauen, Labor nicht und Marketing nicht und das nicht und jenes nicht. Als Kompromiss trägt die Praxis vielleicht nicht den eigenen Namen. Es ist halt die Frage, ob man das braucht. Was hältst du von solchen Modellen?
Ich habe in solchen Modellen gearbeitet tatsächlich. Ich habe in solchen Modellen tatsächlich gearbeitet und ich persönlich war kein Fan davon. Das ist jetzt eine Gewichtung, was nicht heißt, dass es nicht für den einen oder anderen matchen kann. Weil auch da kommt es natürlich wieder drauf an, es ist alles ein bisschen unpersönlicher, das Ganze. Und ja, ich fühle mich natürlich ein Stück weit als Unternehmer und ich trage nicht das ganze Risiko sozusagen. Ich kriege, ich sag mal, so ein bisschen wie Franchise, so ein bisschen was schon als Rahmen vorgegeben, könnte man sagen, in dem ich mich bewegen muss. Das muss man mögen. Das kann natürlich für den einen oder anderen eine enorme, ich sag mal, Bereicherung sein, im Sinne, ich trage nicht diesen ganzen Ballast auf den Schultern, den ich da tatsächlich mitnehme. Ne? Aber man muss auch das Arbeiten in einem solchen Konstrukt mögen. Und das kann gut geführt werden. Es gibt gute Konstrukte, wo das richtig funktioniert. Und es gibt halt ganz große Betriebe, wo das relativ unpersönlich einfach ist. Und da kann trotzdem jemand
einfassen.
Weil so
viele Leute da sind. Genau. Und man nichts ändern kann.
Genau, richtig. Weil da vielleicht einfach, ich sag mal, in dem Konstrukt 60 Zahnärzte arbeiten, dann kannst du dir vorstellen, wie viele Helferinnen noch dazukommen. Vielleicht verschiedene Standorte. Ich kenne die Standorte gar nicht. Das zu kontrollieren wortwörtlich, ist ja nochmal eine größere Herausforderung. Und funktioniert bei den ein oder anderen Fällen. Wir sehen das immer wieder, aber nichtsdestotrotz gibt es auch genug Negativbeispiele. Und auch da empfehle ich, mit diesen Menschen, die in solchen Konstrukten arbeiten, in Kontakt treten. Das heißt tatsächlich einfach mal versuchen, an die ranzukommen und zu sagen, vielleicht kennt irgendjemand jemand, der in so einer Konstellation arbeitet und nachfragen, wie der sich fühlt. Wie geht's dem? Und ich sag mal, wie kommt er mit dieser Situation klar? Ist das seins oder ist es nicht seins? Ansonsten kann ich, was die Niederlassung betrifft, eher sagen, ja, Mut machen an der Stelle, weil ja, natürlich ist die Anfangszeit immer ein bisschen holperig. Ne? Ohne jede Frage, egal ob ich nun, ich sag mal, alles selber plane, von der Einrichtung bis zur Personalzusammenstellung, bis zur Finanzierung und. Oder eine ganze Praxis übernehme. Alles hat seine Herausforderungen, aber es kann auch unheimlich viel Spaß machen, wenn ich planerisch an eine Sache herangehe. Und da empfiehlt es sich einfach an der Stelle, sich begleiten zu lassen und diesen Prozess nicht alleine zu machen, sondern immer noch mal jemanden zu haben, der einen auf die Schulter klopft und sagt, hast du diesen Schritt dann jetzt schon erledigt zum Beispiel? Hast du dir Gedanken drüber gemacht? Und diese Gespräche tatsächlich auch aktiv anzugehen.
Sehr klar, Denise. Vielen Dank dafür. Finde ich sehr hilfreich tatsächlich in meinem mentalen hier Gedankenpalast das anordnen zu können. Ich würde mit dir noch gern ein zweites Thema auftun heute. Und zwar, lass uns über Digitalisierung sprechen. Du berätst ja zu Organisation, Prozessen etc. Wo kommt Digitalisierung bei dir vor? Was glaubst du, was ist dein Tipp Nummer eins, wenn es einen Tipp geben gäbe, wenn es einen Tipp überhaupt gäbe im Kontext der Digitalisierung, was wäre denn der?
Also ich bin absoluter Fan von Digitalisierung, Ausrufezeichen. Alles, was uns das Leben leichter macht, und da sind wir auch schon bei dem eigentlichen Mehrwert, den das Ganze bringen muss. Das heißt, es muss irgendeinen Sinn verfolgen. Es muss entweder wirtschaftlicher werden für die Praxis, die Effizienz muss sich steigern, die Patientenzufriedenheit muss sich steigern, je nachdem, was ich denn einsetzen will. Das heißt, irgendetwas muss am Ende besser werden. Wenn das nicht letzten Endes der Fall ist, dann brauche ich den Prozess, den ich habe, nicht zu hinterfragen, wenn das alles läuft und alles gut ist. Dann ist alles in Ordnung und Patienten alle zufrieden sind. Letzten Endes leben wir aber in einer Zeit, wo wir doch zunehmend Personalprobleme haben und natürlich auch immer mehr wieder in den Patienten Support wollen. Das heißt, wir wollen eigentlich Patienten an unsere Praxis binden. Wir wollen wieder das persönliche Gespräch. Wir wollen, dass sie ein Zuhause bei uns in der Praxis haben. Und das erreiche ich nur mit Zeit. Und die Zeit kann ich mir natürlich geben, wenn ich verschiedene Tools in der Praxis einsetze und verschiedene Bereiche mir einfach leichter mache. Und wir kommen zusätzlich, sind in einem Zeitalter, in dem wir alle mit einem iPhone rumlaufen. Wir laufen alle und buchen unsere Termine vielleicht online. Wenn wir jetzt mal so an Berlin denken, da läuft man über die Straße, ach, ich brauche noch einen Zahnarzttermin oder ich brauche noch einen Termin beim Gynäkologen als Beispiel, den mache ich einfach mal kurz, weil ich einfach die Möglichkeit dazu habe. Diese Themen sind aber auch wieder relativ individuell, je nach Praxis oder Region auch letzten Endes.
Wo siehst du da die größten Potenziale, Zeit einzusparen?
Es fängt für mich so ein bisschen damit an, dass ich erstmal gucke, wo ist der kleinste Nenner? Also welchen Bereich kann ich möglichst effektiv umsetzen? Auch da muss ich wieder so ein bisschen in eine Entscheidungsfindung gehen. Wo sind meine Painpoints in der Praxis? Was ist eigentlich mein Problem? Wenn ich nicht weiß, was mein Problem ist, dann weiß ich nicht, was ich suchen muss. Und das kann ich mit dem Team auch wieder gemeinsam relativ gut machen, indem ich einfach mal sage, okay, wo drückt denn bei euch der Schuh? Also als Beispiel aus meiner Praxiszeit, ja, Anamnesebögen. Ne? Entweder waren die so laminiert und die haben die mit so einem Filzstift ausgefüllt, dann wurden sie gescannt und dann waren sie halt drin. Ein Riesenfass, die waren nie vollständig, es fehlte immer alles, man konnte die Schrift nicht lesen und. Ganz viele Punkte. Das heißt, für mich ist ein ganz toller Einstieg tatsächlich eine digitale Anamnese an der Stelle. Vielleicht sogar nochmal die Steigerung dazu, ich kann die zu Hause machen als Patient. Ne? Ich muss die gar nicht erst in der Praxis machen, sondern die ist schon da, wenn der Patient die Praxis betritt und ich muss dem nicht noch erst ein Tablet geben als Beispiel. Und da sehe ich schon eine ganz große Bereicherung, weil ich spare unheimlich viel Zeit für Scanarbeit. Ich kann es nicht vergessen. Ne? Ich kann also quasi Automatismen hinterlegen, wann der wieder was Neues ausfüllen muss. Ich kann dort auch in der Regel einstellen, dass ich zum Beispiel sage, naja, also ich möchte eine Medikamentenabfrage haben und er sagt, ja, er nimmt ein Medikament, er hat aber nicht ausgefüllt. welches Medikament er nimmt, dann kommt er aus der ganzen Geschichte nicht raus. Er muss also quasi sein Medikament dort hinterlegen und hinterlegt sein Ass 100 als Beispiel. Und dann weiß ich das tatsächlich auch in der Praxis und bin entsprechend vorbereitet. Und einige Tools haben es sogar möglich, dass ich ein Foto mache. Denken wir an den Medikamentenplan, ne? Als Beispiel. Ne? Die ältere Generation kommt mit einem Foto und einem Handy heute tatsächlich gut zurecht. Das ist immer noch ein cooles Add-on, wenn ich mal eben ein Foto machen kann oder mir meine Packung tatsächlich, ne, ganz banal abfotografieren kann. Also ich muss Brücken schlagen und die Dinge auch für die Patienten leicht machen. Und da reden wir von allen Generationen in dem Fall.
Ja, super spannend, dass du das sagst, weil so denken wir bei Roger auch. Also jetzt am Beispiel Anamnese ist halt die Frage, drückt man da den Leuten ein iPad in die Hand? So, das iPad ist irgendwie so eine alte Denke an Digitalisierung, unserer Meinung nach. Es ist so der Vergleich vielleicht zum Flugzeug. Modernere Maschinen haben gar kein Screen mehr im Vordersitz, weil die davon ausgehen, dass jeder ja ein Handy da hat. Und mit einem eigenen Handy, also das schönste Display ist ein eigenes Handy, das kennst du. Da kannst du deine Kopfhörer dran verbinden. Die haben auch eine gute Qualität und Noise Cancelling. Und dann war so die Entscheidung in der Betriebsleistung bei der Airline eben zu sagen, ja okay, wenn wir uns da die TV-Screens sparen, dann ärgern sich die Fluggäste in den nächsten 2 Jahren, weil damals war noch Smartphone noch nicht bei, also die Marktpenetration von Smartphone war noch tief. Und mittlerweile hat so eine Handy jeder sein eigenes Gerät bei, mit seinen Filmen, mit seinen Spielen, mit was auch immer. Und so sehen wir das eben auch, weil Anamnese am Ende des Tages, da kann man die auf dem iPad ausfüllen oder in der Praxis. Aber gleichzeitig soll ja die Rezeption nicht verstopft werden mit irgendwelchen Anamnesebögen, die, also auch wenn das nur digital auf dem eigenen Handy ist, muss ja die Leute trotzdem instruieren, weil das per se ja erstmal nicht zu Mehrwerten wie eine Eurozahl führt. Das ist ein Admin-Prozess, der muss gemacht werden und der ist entweder gemacht oder der ist nicht gut gemacht. Aber die Frage ist, wie kann man den Patienten von zu Hause schon abholen und dann kann der Patient in aller Gemütlichkeit und seinem eigenen Handy diese Anamnese ausfüllen. Das ist schon sehr wertvoll. Und so denken wir auch bei Roger und deswegen nenne ich es auch. Ein bisschen Eigenwerbung an der Stelle. Aber cool. Okay, das ist auf jeden Fall ein großer Hebel. Hast du was würdest du sagen, ist der zweitgrößte Hebel? Also, oder was siehst du sonst noch oft, wo wir zur Digitalisierung gegriffen?
Ich sag mal, naja, Online-Terminbuchung, ne, das ist der Klassiker, den wir jetzt gerade quasi in Berlin ganz häufig anzutreffen haben, in Großstädten, in Ballungszentren ist das weit verbreitet. Der ist sicherlich nicht unbedingt das Tool für, ich sag mal, den dörflichen Bereich, wo ich gerade herkomme, weil die Patienten, die da kommen, die mögen dieses Persönliche und wollen das letzten Endes auch. Nichtsdestotrotz gibt es ganz viele, das kann ein automatisiertes Recall sein, das kann zum Beispiel wie bei euch im Tool die HKP-Nachvollführung, diese ganze Strecke um den Heil- und Kosten Plan zum Beispiel sein. Ne? Also sozusagen bis hin zu Finanzierungsmöglichkeiten und all diesen Dingen. Ich sehe aber auch zum Beispiel Potenzial schon im Aufklärungsbereich, also in dem Step vor eurem Tool als Beispiel. Ne? Das heißt, ich glaube, wir können uns hinten dran viel Arbeit sparen, wenn wir vorne vernünftig aufgeklärt haben. Das heißt, wenn der Patient zu Hause bei seiner Familie weiß, muss ich denn, was ist denn eigentlich die Krone und warum ist die denn so toll und warum denn lieber die Krone auf dem Implantat und nicht die Brücke als Beispiel? Und er bespricht das in seinem trauten Heim mit seiner Frau als Beispiel und kann dann auch besser entscheiden, ob ich diese Kosten tragen möchte oder nicht. Das heißt, ich habe das vielleicht besprochen als Zahnarzt am Behandlungsstuhl, aber ich lasse den dann alleine. Dafür gibt es mittlerweile auch gute Tools und ich vermute, ihr geht auch in so eine Richtung, dass das dazukommt. Und das sind so Sachen, die sind einfach äußerst hilfreich und ergänzen, ich sag mal, meine Arbeit in der Praxis. Und aus meiner Sicht kann man die auch in Zahlen ausdrücken. Denn wir reden hier immer von Zeit, die wir investieren. Und die Zeit, die möchte ich lieber für den Smalltalk, der wichtig ist, wenn der Patient die Praxis betritt und, ich sag mal, aus dem stressigen Alltag kommt, Angst vor der Behandlung hat, dann ist es wichtig, mit ihm zu sprechen und ihm auch einfach mal zuhören zu können. Und das geht ganz häufig unter. Und das ist Patientenservice in Reinkultur, wenn ich ich sag mal, einen persönlichen Draht zu diesem Menschen habe, der da kommt und ich diesen Menschen im Idealfall auch persönlich kennen und einschätzen kann. Es gibt da ganz viele Tools, sei es halt Richtung, ich sag mal, Telefonassistenten, das muss man mögen. Ne? Letzten Endes wird es dann ein bisschen unpersönlicher unter Umständen. Ein Chatbot, der auf der Webseite quasi installiert wird, wo schon so ein paar Sachen abgefangen werden. Digitalen Rechnungsversand, diese Kim-Geschichte wird auch viel zu wenig genutzt als Beispiel. Ne? Denken wir an die MKGler, dieser Austausch zwischen den Behandlern ist ein großer Mehrwert an der Geschichte. Wir kennen eine zahlreiche Bandbreite an Tools, die sich mit dem Thema Controlling beschäftigen. Und ich sag mal, nichts ist wichtiger als Gründer, gerade als Gründer, wo wir ja quasi mit eingestiegen sind, ich sag mal, gleich mit Kennzahlen anzufangen. Ich sage mal, nicht irgendwie zu denken, ich mache eine Sache richtig, sondern zu wissen, ich mache sie richtig oder sie funktioniert gerade nicht und dieser Bereich läuft gerade nicht und ich kann dann in die Fehlersuche gehen, sozusagen, wo liegt eigentlich das Problem? Dann haben wir das große Thema KI. Ne? Das brauche ich dir, glaube ich, nicht erzählen. Das ist ein absoluter Gamechanger im Moment. Wo die Reise dahin geht, glaube ich, wissen wir alle noch gar nicht genau. Und ich habe mir ganz viele Tools angeschaut und bin wirklich überrascht, wie weit das Ganze schon geht und wie toll das Ganze auch schon funktioniert. Das heißt also Dokumentation mit Spracheingabe, solche Dinge zum Beispiel und daraus Abrechnungen erzeugen. Das ist ein absoluter Mehrwert und ich glaube, das ist unsere Zukunft. Wie doll, das muss die Zukunft, glaube ich, noch zeigen, weil die KI hat natürlich auch nach wie vor noch ihre Lücken und nicht alle Systeme sind 1:1 in die PVS-Systeme integriert. Das kommt auch noch dazu.
Denise, wie kommen wir dann dazu, sich das richtige Tool zu suchen? Weil Dokumentation alleine gibt es in Deutschland 5 Player. Anamnese gibt es auch 4, 5 Player.
Ja.
Behandlungsplan, Nachverfolgung. Gut, ich glaube, da sind wir die Einzigen, die das machen. Nee, Entschuldigung, da gibt es neben uns auch noch mal einen Player. Ach, keine Ahnung, Factoring gibt es auch mehrere Player und so weiter. Was ist der Prozess, um da das richtige Tool zu finden?
Ich muss wieder in die Analyse gehen. Das heißt, ich muss wieder in den Austausch mit meinem Team gehen. Ich muss dabei berücksichtigen, welchen digitalen Reifegrad hat mein Team denn eigentlich, um zu entscheiden, welches Tool hinterher das Richtige ist. Im Idealfall setze ich eine kleine Gruppe an Mitarbeitern daraufhin ab, vielleicht auch mit der Praxisleitung, das muss aber gar nicht unbedingt sein, sich Tools unter die Lupe zu nehmen, aktiv in den Austausch zu gehen, zum Beispiel bei euch eine Präsentation einfach mal zu buchen und zu sagen, okay, ihr seid hier nicht die Einzigen, ich möchte auch rechts und links nochmal gucken. Ich möchte in den Vergleich gehen. Und ich finde auch aus eurer Perspektive ist das eine gute Geschichte, weil jemand, der sich nach einem Vergleich für euch entscheidet, trifft eine ganz bewusste Entscheidung und weiß, das passt zu mir, zu meiner Situation und zu meiner Praxis und erfüllt meine Bedürfnisse. Im Vorfeld würde ich immer mit dem Team in Austausch gehen, was will ich denn eigentlich lösen? Was ist mein Painpoint? Das heißt zum Beispiel am Beispiel der Anamnese oder die HKP-Problematik. Ne? Ich habe einen riesen Ordner liegen mit Heil- und Kostenplänen und eigentlich weiß keiner, wie viele davon abgelaufen sind. Da liegt ein riesen Goldschatz drin, der eigentlich nicht wieder eingefangen wird an Patienten. Und wenn das mein Painpoint ist, dann kann ich natürlich auch gezielt losgehen sozusagen, wenn ich weiß, was möchte ich dann, was erwarte ich von so einem Tool eigentlich? Was soll es denn lösen? Soll es lösen, dass der Patient automatisiert angerufen wird? Soll es lösen, dass ich einfach nur daran erinnert werde, dass ich das tun muss? Was möchte ich? Was erwarte ich? Und was kann ich meinem Team auch zumuten an dieser Stelle? Das ist ein Wachstumsprozess ja auch in jeder Software vorhanden. Das heißt, manche Tools sind noch relativ einfach, manche sind schon riesenkompakt und umfangreich und bieten da ganz viel. Und dementsprechend ist es wieder der Austausch mit dem Team, zurückgehen einen Schritt, sich in einem Meeting sozusagen mal committen und ein Commitment holen. Und dann gehe ich in die Präsentation rein, werte die Präsentation aus. Das können die Mitarbeiter wunderbar heute leisten, eine kleine Zusammenfassung zu dem
Thema.
Stellst
du so sicher, Denise, dass die auch mitmachen? Einfach, indem du die Verantwortung übergibst.
Die sollen Spaß dabei haben. Das heißt, sich mit digitalen Medien zu beschäftigen, ist eine ziemlich coole Geschichte. Das macht einfach Spaß, ich sag mal. Und wenn ich zum Beispiel jemanden im Team habe, der ist ein bisschen älter, Dann kann ich auch mal so einen Sparring-Partner an die Seite holen und sagen, ich nehme mal den Azubi dazu, weil das die technikaffin sind, das wissen wir alle. Die können alles Mögliche, die sind auf Instagram unterwegs und Co. Und ich sage mal, sich so einen Partner an die Seite zu nehmen, kann eine Bereicherung sein und dann so ein Sparring-Team für so eine Präsentation zu bilden, also alt und jung. Und dann sozusagen entsteht auch so eine Befruchtung, nenne ich das immer. Das heißt, die junge Generation reißt durch ihre Euphorie, die sie bei so einem Prozess hat und dass sie überhaupt mitmachen kann, die ältere Generation ein Stück weit mit. Ne?
Und
wenn ich dann verschiedene Tools mir angeguckt habe, also mehr wie 3 würde ich niemals machen, Ausrufezeichen, dann sollte man diese mal zusammenfassen. Das heißt, einfach wieder besprechen, vielleicht so kleine Bilder mal daraus zeigen, die kann man gut aufschneiden per Screenshot, dass sich jemand hinsetzt, die Zeit investiert tatsächlich, die muss ihm natürlich auch gegeben werden, diese Ressource, und dann dem Team das präsentiert. Und dann wird das Team ein Gefühl haben und sagen, das hört sich ja gut an. Und das ist in der Regel das Team, wo die höchste Compliance ist, das auch einzusetzen. Und wenn es das nicht ist, ist es ja nicht schlimm. Dann haben wir auch ein Commitment. Wir bleiben erstmal da stehen, wo wir sind. Wir warten noch, weil das Tool vielleicht nicht unsere Bedürfnisse zum jetzigen Zeitpunkt erfüllt. Und wir stecken uns ein neues Ziel und machen das vielleicht nochmal in einem Jahr das Gleiche und schauen dann nochmal hin, wie weit die Firmen zu diesem Zeitpunkt sind, wenn jetzt zum Beispiel meine Anforderungskriterien nicht vollständig gedeckt waren.
Was würdest du sagen, Denise, sind die typischen oder die typischsten Stolpersteine, die du siehst bei Einführung von Tools? Und wie können wir diese vermeiden?
Die ungelösten inneren Praxisstrukturen. Das heißt, wenn meine Praxisstruktur nicht sauber ist, wenn ich nicht schon im Vorfeld, bevor ich in die Digitalisierung gehe, sondern mir eigentlich bewusst mache, wo meine Probleme liegen und die auch bereit bin anzugehen. Sei es zum Beispiel, ich erlebe ganz häufig, gehen wir mal so Richtung Abrechnung, das PVS-Tool, ist in der Regel, die sind heute so komplex und können eine ganze Menge. Und das ist jetzt, ich sag mal, seit 15 Jahren geführt. Wir hatten zwischendurch auch Mitarbeiterwechsel. Dann erleben wir eine absolute, ja, ein Datenmüll da drin teilweise. Das heißt, da ist nicht aufgeräumt worden. Teilweise sind die Preise nicht kalkuliert worden. Schwerzeitleistung, naja, hat man irgendwie mal von der Schulung mitgenommen und hat die dann eingepflegt. Aber was wirklich am Behandlungsstuhl stattfindet, ist den Leuten gar nicht klar. Das heißt, ich muss im Prinzip eine saubere Basis haben. Das ist, ich sag mal, für euch natürlich, für jeden Anbieter da draußen, der so ein Tool dann hinterher bietet, auch wichtig, weil der fragt euch das ab. Ne, der fragt die Praxis letzten Endes ab und fragt, was hast du denn, was sollen wir hier integrieren, wie soll das Ganze aussehen? Und wenn die Basis nicht sauber ist, kann auch das Produkt letzten Endes nicht hinterher sauber funktionieren. Und das erlebe ich tatsächlich häufig. Das heißt, ich bin irgendwo auf der Messe, der Chef geht irgendwie hin und sagt, ja, das sieht gut aus, es gibt gerade einen Messepreis und unterschreibt und hat diese ganze Roadmap, die davor eigentlich stattfinden müsste, völlig außer Acht gelassen. Das Ding ist zum Scheitern verurteilt und führt für euch zu Frustration als Anbieter am Ende, weil die Kunden vielleicht nach einem Jahr wieder rausgehen. Dann wird ganz häufig an Schulung gespart. Ne, das ganz große Thema. Ne, das ganz große Thema Schulung. Schulung sind das A und O. Und ja, ich habe da draußen jede Menge Ferraris unterwegs, die in verschiedenen Tools schon unterwegs waren. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass das Produkt nach einer gewissen Zeit nicht vielleicht Dinge schon viel optimaler lösen kann, weil es verändert sich ja. Das heißt, Schulungen sind für mich das A und O. Da darf man niemals dran sparen, sondern sollten sozusagen einziehen. Und ich bin dafür, dass es sowas wie ein einen Verantwortlichen für solche Projekte gibt. Das heißt, wer ist mein Ansprechpartner? Und der muss das Tool auch richtig gut können. Der ist der Ansprechpartner in dem System, in der Praxis, der immer wieder auch angesprochen werden kann.
Tion, angenommen, ich sehe jetzt an der Messe Roger, ja, und möchte auf den Discount greifen. Ich will das jetzt einfach haben. Wie bringe ich mein Team dazu, das zu unterstützen, diese Entscheidung, weil ich bin mir sicher, das ist jetzt gemeint mit Roger oder nicht Roger, aber es gibt ja so Momente, wo du entscheidest dich einfach für was und denkst, ja, komm, das machen wir jetzt. Ja. Wie bringe ich mein Team mit? Das hat ja nicht jetzt die Zeit, irgendwie den Research zu machen, zu präsentieren. Das war jetzt keine Gruppenübung. Gibt es da einen kleinen Hack?
Ja, Begeisterung. Also Ich sag mal, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken, ist so eins meiner alten Sprichwörter. Wenn ich nicht begeistert bin, wie soll denn das mein Team sein? Das heißt, wenn ich nicht ausstrahle, dass es eine total tolle Geschichte ist, in den Change zu gehen und in so eine Transformation und ich möchte etwas verändern in meiner Praxis, woher soll es mir denn mein Team abnehmen? Und ich glaube auch, da bin ich tatsächlich vielleicht nicht ganz so nett, ich würde auf der Messe tatsächlich nur unterschreiben, wenn ich mir schon im Vorfeld Gedanken gemacht habe. Das heißt, wenn ich vielleicht schon im Vorfeld ein bisschen dieses Commitment dazu habe zu diesem Schritt und vielleicht auch schon mal hinter die Tür geguckt habe. Das heißt, wenn ich sage, Mensch, Victor, Roger, ich würde das gerne vorher schon mal sehen und meinem Team eigentlich zeigen. Und dann sehen wir uns auf der Messe. Wir machen nochmal den Rest, was ihr bis dahin entwickelt habt und was ich vielleicht hier nicht gesehen habe. Dann habe ich aber schon mein Ja vom Team und kann diese Reise sozusagen starten mit vollem Einsatz und Elan aller Beteiligten. Mhm. Und das darf ich einfach nicht vergessen. Mhm. Ich überfrachte
sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend, Denise. Ich habe viel gelernt tatsächlich heute. Ich würde sagen, jetzt gehe ich erstmal in die Meditation, bevor ich nochmal dann mit dir das Follow-up mache, so wie du das mit deinen eigenen Kunden, damit das eben Zeit hat zum Reifen. Vielen Dank, dass du heute da warst, Denise. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf das nächste Mal, wo du wieder zu Gast bei uns bist. Und an alle Zuhörer, das war Denise Hoffmann mit ihrem neuen Baby. Jetzt darf ich es nicht richtig aussprechen, Dentalleitwerk, so heißt das. Und mit mir, Victor Charlier, ich bin der Gründer von Roger. Wir machen viel rund um Digitalisierung in der Praxis. Danke, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Tschüss.
Dental Insider wurde präsentiert von Roger, der Zahnarztsoftware für mehr Umsatz und weniger Aufwand.